Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenusshörer, heute geht es mal wieder um den Genuss, besser gesagt um den Gaumengenuss. Gaumengenuss durch ein wunderbares, geschmacksintensives Getränk, dessen Rezeptur auch schon, ja ich würde schon sagen, einige Jahre auf dem Buckel hat und somit eigentlich zu den absoluten Klassikern zählt. Wäre da nicht so dieses Image, das es innehat, dass es nur von Frauen und Senioren getrunken würde? Aber drei junge Herren, selbst absolute Liebhaber dieses goldenen Getränkes, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen fantastischen Likör neu zu beleben, mit ganz besonderen Zutaten und es zu einem absoluten Must-Have-Drink zu verwandeln. Und die Rede ist von Eierlikör, der Eierlikör von Rübelberg. Christopher Leidinger, Sebastian Tigges und Philipp Nagel sind ziemlich gute Freunde und Gründer von Rübelberg, dem hochwertigen und exklusiven Eierlikör. Der abgesehen davon, dass er wie hausgemacht schmeckt, toll aromatisch und dabei nicht zuckersüß wie viele andere gekaufte Eierliköre ist und auch noch zertifiziert bio ist. Was den Eierlikör aber sonst noch so anders, so einzigartig macht und wie die drei überhaupt auf die Idee gekommen sind, Eierlikör herzustellen und zu vertreiben, werden uns gleich Philipp und Sebastian verraten. Hallo Philipp, hallo Sebastian.
Hallo Shirin.
Hallo Shirin.
Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön.
Wir starten ja am Anfang mal mit so einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch so ein bisschen mehr von euch privat, sag ich mal, erfährt.
Sehr gern.
Ihr dürft einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Wein oder Biertrinker?
Wein.
Dann nehme ich Bier.
Wir wechseln uns ab immer.
Ja, wenn Sebastian Wein trinkt, trinke ich Bier und umgekehrt.
Tatsächlich.
Ja.
Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wärt ihr?
Smart.
Smart?
Mhm. Ja. Käfer wahrscheinlich, ein alter Käfer-Cabrio.
Okay.
Das ist jetzt schon ganz schön sophisticated.
Deep, ja.
Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das ihr euch gekauft habt? Also jeder von euch separat natürlich.
Bei mir waren es diese Schuhe, die ich heute habe. Deswegen sind die auch noch so weiß.
Ah,
das kann man
neu.
Nicht sehen.
So. Mhm. Okay.
Ja, doof für die Kamera auch meine Schuhe. Die habe ich vintage gekauft, gebraucht. Und die sind schon so schön eingetragen. Deswegen mag ich die. Wenn man die neu kauft, muss man die erstmal jahrelang einlatschen. Die sind aber so viel besser.
Mhm. Euer allererstes Musikalbum.
Also ich weiß es, weil ich mir dieses Album damals monatelang gewünscht habe, und zwar Green Day Dookie. Das 1994 wahrscheinlich, ja. Da war ich 8 und wollte es unbedingt haben.
Ja, ich wünschte, ich könnte Green Day sagen, ich muss leider Roxette sagen, Joyride.
Was ist denn eure größte Schwäche?
Bitte sag es.
Deine?
Nein.
Das kann ja gar nicht mehr aufhören. Nee, also das ist ja immer eine interessante Frage, ne? Man versucht sich ja dann immer noch positiv darzustellen, wenn man seine Schwäche benennt. Aber ich würde sagen, meine Schwäche ist tatsächlich Ungeduld, aber im negativsten Sinne. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ungeduldig bin, weil ich immer alles schnell erreichen will, sondern ich bin oft sehr ungeduldig in Situationen, wo man ein bisschen Geduld braucht.
Ich hätte jetzt gesagt Eierlikör.
Das ist natürlich stark.
Ja. Schön diplomatisch.
100 Punkte.
Ja, ich glaube, Philipp Rösler hat mal in einer Talkshow gesagt, seine größte Schwäche sei Schokolade. Und das ganze Publikum hat so mehr oder weniger amüsiert gelacht.
Dann komme ich mal zur nächsten Frage und bin gespannt, ob du da auch Eierlikör sagst. Welchen Gegenstand habt ihr immer bei euch?
Ja, dass auch das stimmt, aber es ist natürlich mein Telefon.
Mhm.
Ja, also natürlich und leider zugleich.
Ja.
Dasselbe.
Neben Schlüssel Telefon.
Schlüssel ist auch gut, ja.
Häufiger sogar noch Schlüssel, aber meistens leider auch Telefon.
Euer schönster Urlaub?
Schlimmster oder schönster? Schlimmster. Das wird sehr persönlich sofort. Der schönste Urlaub. Willst du anfangen?
Mach du ruhig.
Ich würde wahrscheinlich sagen, tatsächlich verschiedene, zwei verschiedene. Einmal mit meiner Freundin Gardasee, das machen wir einmal jährlich. Da kann ich dann immer sehr, sehr schnell und gut runterkommen, weil ich da komplett gar nichts mache und nur lese und Pizza esse. Und dann einmal, da war Philipp auch dran beteiligt, Israel, knapp 2 Wochen. Das war wirklich, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, sowohl wegen der Bevölkerung als auch wegen des Essens und des ganzen Flairs in dem Land. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Mhm.
Ja, war jetzt nicht bei mir so weit oben, der Urlaub.
Das war super toller Urlaub. Ich habe Urlaube gemacht. Ja.
Bei mir, lustigerweise, fahre ich übers Wochenende jetzt wieder nach Tel Aviv, auch weil es mir so toll gefallen hat damals. Der Urlaub, der für mich so den bleibendsten Eindruck hinterlassen war, es ist fast gar kein Urlaub, aber es war mein Auslandssemester, weil ich das erste Mal so ganz alleine für längere Zeit weg war, damals in Argentinien. Mhm. Und das war so, weil es halt auch so unglaublich weit weg von hier ist, das war, und ich noch relativ jung war, ich glaube, ich war Anfang 20, dann war das so total lebensverändernd. Mhm.
Wenn euer Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte denn dieses Buch?
Viele Wege führen zum Eierlikör. Ja. Wer meins?
Von Hölzkin auf Stöckskin.
Auch schön.
Wir kommen alle aus dem Rheinland. Wir zu dritt, also Christopher und Sebastian aus Düsseldorf oder dem Umkreis und ich aus Krefeld. Das heißt, wir sind sehr zu Hause da in der Gegend und im Dialekt hin und wieder.
Okay. Wer ist denn für euch die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Für mich gibt es ehrlich gesagt viele. Aller Zeiten ist ein bisschen hochgegriffen. Es gibt einen, der hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht, den kennt keiner, heißt Jake Grantham. Der hat seine eigene Modefirma gegründet, von dem ich auch was trage heute. Und der hat es geschafft, irgendwie seinen eigenen Stil zu entwickeln, sich vollkommen zu befreien von dem, was es schon auf dem Markt gibt und auch andere Elemente reinzuholen in so klassische Herrenware. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ist jetzt leider keine Berühmtheit.
Es muss ja nicht immer so sein. Mhm.
Das wird es natürlich schwer. Leicht wäre jetzt zu sagen Sean Connery oder Roger Moore. Allerdings muss ich sagen, und du kannst dir gern deinen Teil denken, ich finde, dass so in der, sagen wir mal, Populärkultur David Beckham immer ausgezeichnet angezogen ist und auch sich sehr, glaube ich, zu seinem Typ entsprechend sehr gut kleidet.
Mhm. Ja, das stimmt.
Okay, dann kommen wir mal zu eurem Eierlikör. Was ist denn für euch ein Eierlikör? Ein verdammt leckeres Getränk oder ist es schon mehr eine Mission?
Mission, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist für uns natürlich viel mehr als ein verdammt leckeres Getränk. Für uns ist es etwas, was uns als Freunde noch näher zusammengeschweißt hat. Es war anfänglich ein, wie Philipp sagen würde, professionelles Hobby, beziehungsweise hat sich zu dem entwickelt. Mittlerweile ist es für mich so ein bisschen auch Sinn meines Lebens, neben meinem anderen Beruf, den ich auch gerne ausfülle, aber Eierlikör, auch wenn es blöde Arbeiten sind teilweise, die man in jedem Beruf machen muss, mache ich die immer noch mit sehr viel mehr Freude als andere Sachen. Mhm. Also Sinn des Lebens ist jetzt sehr hoch gegriffen, aber für mich ist es gerade eine meiner Erfüllungen. Ja.
Ja. Du hast ja schon gesagt, also ihr seid ja eigentlich nicht wirklich aus der Eierlikörbranche oder aus der Getränkebranche, richtig?
Ja, überhaupt nicht, nee.
Wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, einen Eierlikör herzustellen und dann auch zu verkaufen?
Also wir hatten uns gefragt, vor knapp 2 Jahren, also es war im Sommer, sogar noch etwas früher, vielleicht Mitte Juli, in so einem relativ warmen Sommertag zur Mittagszeit, als wir zu dritt Mittagessen hatten, warum Eierlikör heutzutage so unpopulär ist, beziehungsweise so erscheint, in unserem Freundeskreis oder bei den im erweiterten Bekanntenkreis, wir eigentlich niemanden kennen, der Eierlikör trinkt, in jedem Supermarkt aber trotzdem Eierlikör steht und das so ein Getränk ist, zu dem ja jeder irgendeine Verbindung hat oder eine Geschichte hat. Und wir haben dann angefangen, uns erstmal zu überlegen, woran das wohl liegen mag, und sind relativ schnell darauf gekommen, dass es am Image liegen muss und höchstwahrscheinlich auch am Geschmack, der vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Zusätzlich noch vielleicht die Herstellungsart, und da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Und haben dann angefangen, unser eigenes Produkt zu mischen, und von da aus zog das immer weitere Kreise, bis über unsere Freunde dann auch wieder da, der Bekanntenkreis plötzlich Interesse hatte und mal probieren wollte. Und so ging es immer weiter. Und insofern, zu der Frage vorher, würde ich fast sagen, ist zumindest so aus meiner Sicht auch nochmal so ein kleiner Missionscharakter dabei, weil jetzt, weil wir im Endeffekt es so schaffen können, in Anführungszeichen, dieses Getränk, was so ein bisschen verstaubt ist und was niemand mehr getrunken hat, aber ein tolles Getränk ist, auch das hochwertig produziert werden kann, wieder etwas populärer zumindest zu machen, was ja auch Teil, ein kultureller Bestandteil irgendwo ist.
Mhm. Aber ihr drei habt schon, also auch bevor ihr angefangen habt, Eierlikör zu machen, ihr habt schon sehr gerne Eierlikör getrunken, oder?
In der Tat, aber vorrangig den selbstgemachten. Also meine Mutter hat häufig Eierlikör selbst gemacht, das war bei Philipp und Christopher ähnlich. Meine Oma hat immer Eierlikör getrunken und man hatte immer einen sehr positiven Bezug zu dem, der selbst gemacht wurde, weil das natürlich auch diese Romantisierung und allem, was dazugehört, die Events, die da meistens mit einklangen. Mhm. Aber auch geschmacklich unterscheidet der sich erheblich, zumindest in meiner Erfahrung, von dem, was man bisher so im Supermarkt kaufen konnte. Das ist jetzt keine Wertung. Für mich schmeckte der einfach besser, der selbstgemachte. Und insofern haben wir schon langwierige Erfahrungen mit Eierlikör an sich. Uns war nur irgendwie nicht bewusst oder uns hat sich nicht erschlossen, warum denn der Eierlikör, den man kaufen kann, nicht mal annähernd so an den Geschmack heranreichen kann, den man selbst macht. Das ist ja so per se nicht zu begreifen.
Ja.
Ja, und deswegen dachten wir machen jetzt mal selbst Eierlikör.
Und wie lange hat es dann gedauert von der Idee, sag ich mal, bis der Eierlikör verkaufsfähig war?
Also ich glaube, gekauft hätten ihn Leute schon relativ früh, aber bis wir tatsächlich die erste, tatsächlich, also auch quasi rechtlich verkaufsfähige Charge hatten, das hat knapp ein Jahr gedauert. Von der Ursprungsidee, von diesem Mittagessen bis zu dem Zeitpunkt, dass wir die ersten 3 Paletten des Eierlikörs bei uns im Lager stehen hatten.
Okay. Jetzt bin ich mal interessiert, welches Rezept habt ihr denn dann zum Schluss genommen? Das von welcher
das
Mutter
Beste.
Habt ihr das denn genommen? Oder beziehungsweise war es dann ein Gemisch aus allen?
Das kann man wohl sagen, ja. Ich glaube, wir haben also unendlich viel ausprobiert von verschiedenen Schnapssorten, die da reinkommen, über verschiedene andere Zutaten. Da gibt es ja noch und nöcher Rezeptideen. Nicht nur im familiären Umkreis, sondern auch im Internet haben wir recherchiert, wer macht was, mit welchem Alkohol, mit welchen anderen Zutaten. Und am Ende war uns relativ schnell klar, dass es der Korn ist als Spirituose, weil das unserer Meinung nach den Geschmack am ehrlichsten wiederbringt, weil Eierlikör ist eben zwar ein Likör, aber man sollte auch schmecken, dass da Alkohol drin ist. Und das kam bei Rum zum Beispiel nicht so gut raus. Wir haben es mit Gin probiert, Wodka, das war alles nicht so. Und uns war relativ schnell klar, dass wir Vanille drin haben wollen. Das haben wir relativ früh ausprobiert und da waren wir uns sehr sicher, dass wir das unbedingt drin haben wollen. Und der Rest ist so ein bisschen Entwicklung, wirklich. Wir haben aus allen Rezepten, das hat sich immer weiter reduziert von den Favoriten und am Ende stand unser fertiges Rezept.
Das war dann etwa an Weihnachten 2017 fertig. Also tatsächlich, das Mischen hat uns auch schon mehrere Monate in Anspruch genommen.
Ja. Wir haben ja jetzt August 2018, das heißt, es ist ja 19. wirklich... 19. 19. Stimmt ja. Wir haben ja jetzt August 2019.
Die Zeit fliegt.
Ja. Die Zeit fliegt, genau. Deswegen, also ihr seid ja eigentlich noch sehr, sehr jung auch auf dem Markt, kann man so sagen. Aber schon sehr erfolgreich. So, Philipp, du hast mir ja heute erzählt, ihr seid auch heute im Zeitmagazin erschienen.
Sogar in der Zeit. Ja. Also im Zeitmagazin waren wir Anfang des Jahres tatsächlich schon mal. Und heute ist ein Artikel unter anderem über uns, ein Artikel, in dem wir vorkommen in der Zeit, worauf wir sehr, sehr stolz sind und sehr, sehr glücklich.
Ja.
Aber in der Tat, ich glaube, Erfolg kann man in so zweifacher Hinsicht definieren. Auf der einen Seite ist es für uns eigentlich immer noch ein Erfolg, wenn wir eine einzelne Flasche verkaufen. Wir sind überhaupt nicht mit einer Hoffnung schon, aber mit keiner Erwartungshaltung daran gegangen, dass das Produkt marktfähig zu machen. Also es war von uns bis vielleicht Weihnachten letzten Jahres eigentlich eine realistische Option, dass uns niemand eine Flasche abkauft und jeder von uns mit 700 Flaschen Eierlikör sein ganzes Leben Eierlikör zu trinken hat. Ja. Das war eine realistische Option und deswegen war das damals ein riesiger Erfolg, dass wir an Weihnachten 2018 ausverkauft waren. Damit hat niemand im Ansatz auch nur gerechnet. Und jetzt haben wir gerade unsere dritte Charge schon produziert. Wir planen gerade die Produktion der vierten Charge. Die sind auch nochmal größer geworden in der Bestellmenge. Und dass wir mittlerweile in knapp 25 Einzelhändlern stehen, zum Teil auch größere Händler dabei sind, und wir an guten Tagen, um das Ostergeschäft beispielsweise, viel verkaufen online, über unseren Online-Shop. Das hätten wir nie für möglich gehalten. Das ist für uns also immer noch ein Riesenerfolg. Wir wachen häufig morgens auf und fragen uns, wie kann das eigentlich sein? Wie ist das möglich, dass wir in der Zeitung sind oder bei dir im Podcast? Irre ist das, ja.
Ich würde mal gern so auf die Geschichte noch des Eierlikörs eingehen, weil da habt ihr euch bestimmt auch schlau gemacht während eurer Recherche zum besten Rezept. Wer erfand denn eigentlich den Eierlikör?
Es ranken sich viele Legenden darum. Die glaubwürdigste aus unserer Sicht ist tatsächlich, dass Holländer oder Niederländer vielmehr, Entschuldigung, waren längere Zeit in Südamerika, Argentinien mag es gewesen sein, und da gab es immer zu trinken Avocado-Likör. Mhm. Und das fanden die so großartig, dass sie das mit dem Schiff Avocados tonnenweise rüber in die Niederlande geschifft haben, um dann da das weiter zu produzieren, dann aber auch da Avocado-Bäume anzupflanzen und so weiter und so fort. Dann ist ihnen relativ schnell aufgefallen, dass die Avocado in den Niederlanden nicht so gut wächst an sich und dass das auch schwer haltbar zu machen ist. Und dann haben diese Menschen sich der Legende nach zumindest überlegt, okay, was ist ein gutes Substrat für die Avocado-Frucht? Von der Konsistenz, aber auch von der, sagen wir mal, von dem milden Geschmack her, und sind dann auf Eigelb gekommen. Und dann haben die Avocado durch Eigelb ersetzt und so ist dem Vernehmen nach der Eierlikör entstanden. Die Geschichte glauben wir gerne, weil sie klingt so schön.
Und wie kam dann euer Name Rüpelberg?
Der ist ausgedacht. Der ist ausgedacht. Also wir haben lange überlegt, ob wir quasi für die Marke oder für den Namen eine Geschichte erzählen wollen. Und hatten dann Ideen, haben beispielsweise nach Städten oder kleinen Dörfern vielmehr, zum Beispiel im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland geschaut, da wo wir auch mehr oder weniger herkommen, ob es da so interessante Namen gibt, die man verwenden könnte oder die man abgewandelt verwenden könnte, oder ob es alte Namen gibt, die man verwenden kann, um quasi dieses historische und vielleicht etwas konservative des Eierlikörs in die heutige Zeit nochmal zu transportieren und dann auf der Grundlage eben zeitgemäß zu machen. Ja. Wir hatten beispielsweise die Idee, dass XY von Rüppelberg im 17. Jahrhundert nach Madagaskar gefahren ist mit dem Schiff, mit seinem Eierlikörvorrat, und dann in Madagaskar auf die Vanille gestoßen ist und das dann noch beigemischt hat und bis er das perfekte Rezept hatte und dann zurückgefahren ist. Aber das ja, im Endeffekt wir stehen zu dem Produkt, so wie es ist, und jetzt darum, eine Geschichte zu erzählen, und du merkst, wir haben so, es gibt verschiedene Erzählvarianten davon, und wir wollten nie, dass es irgendwann heißt, für die Rübbelberg-Jungs haben sich hier eine lustige Story ausgedacht, um das Produkt zu vermarkten oder zu verkaufen. Und deswegen sagen wir ganz offen, das haben wir uns ausgedacht, aber natürlich vor dem Hintergrund, dass es so ein bisschen altbacken klingen soll und aufgepeppt dann durch das Design, durch das neue Rezept, durch die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Produktion, dass es genau das widerspiegelt, was es sein soll, eben alt und neu zugleich. So der, man könnte sagen, es ist ein Brückenschlag.
Mhm. Ja, wie Philipp sagt, ein Brückenschlag zwischen dem Traditionellen des Getränks an sich, Berg, sehr ja, altdeutsch schon fast klingender Name, und Rübbel so ein bisschen soll das Augenzwinkern darstellen, mit dem wir dieses Traditionelle eben in die Gegenwart schiffen wollen. Ja. Das war im Prinzip der Gedanke, der hinter diesem Namen stand. Wir hatten so eine Shortlist an Namen und dann sprang der raus und dann war es der. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe mich nicht sofort mit dem Namen angefreundet, aber er ist catchy, er bleibt hängen und mittlerweile liebe ich den Namen auch, Gott sei Dank. Und wir wollten eben, wie Philipp sagt, weniger jetzt Geschichten erzählen, uns irgendwie ausdenken, irgendwie so diese markentechnischen Dinge betreiben, sondern wollten uns auf das Produkt an sich konzentrieren und haben uns deswegen relativ schnell auf den Namen geeinigt, um dann weitermachen zu können mit dem Produkt.
Und man kann ihn schön abkürzen. Angenommen, man ist in der Bar und möchte 2 Glas Eierlikör trinken, dann bestellt man einfach 2 Rübbi.
Ja.
Das ist auch gut, dass man das vor der Reinsicht schon darüber Gedanken macht. Ihr habt ja auch ein sehr, sehr stilvolles Etikett und auch das Flaschendesign ist ja schon sehr stilvoll, muss ich sagen. Was ist denn für euch Stil?
Für mich ist Stil ziemlich mannigfaltig. Für mich ist Stil vor allen Dingen Ästhetik, also Sinn für Ästhetik. Das kann in alle Richtungen gehen, in allen Bereichen sich auswirken, aber auch das ist natürlich Geschmacksfrage und immer subjektiv, aber für mich ist Stil gleich Ästhetik. Ein Bewusstsein für Ästhetik, das ist Stil für mich.
Ja, okay. Ja, das finde ich.
Das ist schon. Das übernimmst du.
Das ist gut formuliert. Nein, ich glaube tatsächlich, Stil hat verschiedene, hat wenigstens 2 Schattierungen. Und zwar einmal ist es sowas Hergekommenes, vielleicht Konventionelles, Verhaltensformen oder bestimmte. Beispielsweise Arten und Weisen, wie man auftritt, wie man sich geschmacklich mit Gegenständen umgibt, gleichzeitig aber auch was Individuelles, was optimalerweise irgendwie ja, sich einfügt in so die Konvention, aber eben auch da so ein kleines Augenzwinkern vielleicht dabei hat. Und bei uns ist das, könnte man sagen, dieses Augenzwinkern, also neben dem, was ich finde, sehr ästhetischen Etikett, ist das Chamäleon, was wir so als kleines Maskottchen auf das Etikett gebracht haben und das wir auch sehr stark mit der Marke verknüpfen. Das eben unsere Individualität nochmal darstellt.
Schön.
Ja, ihr habt es ja schon ein bisschen gesagt, ihr habt die Vanille mit drin in eurem Eierlikör und auch den Korn eben, habt ihr euch ja speziell ausgesucht. Was macht denn jetzt euren Eierlikör sonst noch so einzigartig, wo er sagt, okay, dadurch unterscheidet er sich wirklich von anderen gekauften?
So anfänglich stand unser Anspruch, dass wir einen Eierlikör herstellen, der käuflich zu erwerben ist, der eben geschmacklich in die Sphären von Selbstgemachten kommt. Und wichtige Vorhaben von uns waren vor allen Dingen die Konsistenz. Er sollte nicht so dickflüssig sein wie der herkömmliche Eierlikör. Er soll nicht so rausschwappen wie Pudding aus der Flasche. Das heißt, wir wollten die Konsistenz eher cremig bis etwas ins Dünnflüssige rein haben. Das war uns wichtig. Dann war es uns wichtig, dass der Alkohol schon rauskommt, aber dass der Alkohol nicht zu präsent ist, sondern eingefangen wird durch schöne Aromen, die zum einen frische sind, das haben wir durch die Limette erreicht, und zum anderen etwas Süße, das haben wir durch die Vanille erreicht. Und zwar nicht eine Süße, wie sie vielleicht auch bei anderen Eierlikören präsent ist, weil in vielen Eierlikören ist viel Zucker.
Ja.
Deswegen wollten wir da ganz schnell auch gegensteuern und sind so auf die Vanille gekommen und waren völlig begeistert von dem Zusammenspiel. Ich glaube, bei uns ist es vor allem das Zusammenspiel. Es gibt natürlich viele Eierliköre, die Vanille drin haben. Es gibt viele Eierliköre, die irgendeine Zitrusfrucht drin haben. Es gibt zum Beispiel auch mit Mango irgendwas. Aber das Zusammenspiel von unseren Zutaten und vor allen Dingen die Qualität der Zutaten, muss ich dazu sagen, die führen, glaube ich, bei uns zu einem, darf ich sagen, relativ einzigartigen Geschmack.
Und er ist Bio.
Alles Bio.
Also er ist jetzt tatsächlich erst seit ein paar Wochen zertifiziert, aber es war von uns von Anfang an wichtig, dass wir die Auswahl der Zutaten im Auge behalten und ausschließlich biologische Zutaten oder biologisch produzierte Zutaten verwenden. Auch unser Abfüller ist biozertifiziert, das heißt auch der Korn, den wir verwenden, im Endeffekt jetzt natürlich das gesamte Produkt, besteht rein aus Bioprodukten. Was insofern auch nochmal Alleinstellungscharakter in der Spirituosenbranche hat, denn das gibt es bisher wirklich, wirklich kaum, dass es biozertifizierte Spirituosen gibt.
Stimmt, ja. Wenn man so nachdenkt, ja, da hast du recht.
Ich glaube, da profitieren wir auch ein bisschen davon, dass wir aus so relativ amateurhaften oder auch mit der Spirituosenwelt nicht in Berührung gekommenen Verhältnissen kommen, weil wir am Anfang ja nur ein Produkt gemacht haben für uns selbst und für Freunde und Familie. Ja. Mhm. Und da waren wir dann eben sehr, sehr streng, was die Zutaten anging. Und wir haben das beibehalten, je größer die Produktion wurde. Und das ist, glaube ich, wirklich relativ einzigartig.
Mhm. Das heißt, es ist auch das, wo ihr wirklich bei der Produktion schaut, dass das weiterhin so bleibt.
Genau. Ja. Mhm. Genau. Deswegen, so als kleinen, vielleicht kommen wir auch nachher noch dazu, wir wachsen deswegen auch extrem, oder nicht extrem, aber wir wachsen relativ langsam und bedacht, weil es uns eben wichtig ist, dass wir nicht die Kontrolle verlieren oder nirgendwo Abstriche machen müssen, weder bei unseren Händlern noch beim Produkt, sodass wir das Produkt so weiter herstellen können und vertreiben können, wie wir es bisher machen.
Ja.
Natürlich mit Wachstum, aber ganz bedacht.
Ja.